Das ist schon ein heftiges Lied. Es beginnt mit diesem Gedanken, du gehst in ein Duell und hast Pfeil und Bogen dabei und dein Gegner hat eine AK-47, ein Sturmgewehr. Völlige Verzweiflung. Ich kann nicht anders, als mich enttäuscht zu fühlen, heißt es dort im Lied. Als würde ich zu einem Gott beten, der nicht einmal da ist. Ich kann jetzt nur noch auf meine Knie gehen und ich brauche dich, nimm meinen Schmerz und mach etwas Schönes daraus. Und das ist ein Lied, was in die Situation meines Erachtens gut reinpasst. Gerade jetzt im November, wo das so ein dunkler Monat ist, wenn die Blätter vom Baum fallen, die Tage kürzer werden. Der November hat ja sowas Düsteres, auch ohne Corona und mit Corona nochmal mehr und mit einem Shutdown und all diesen Dingen, die jetzt da auch auf uns warten. Der atheistische Philosoph Friedrich Nietzsche hat in seinem Gedicht das sehr, sehr pointiert, wie ich finde. Das heißt, im deutschen November. Er schreibt, dies ist der Herbst, der bricht dir das Herz. Fliege fort, fliege fort. Ich bin nicht schön, so spricht die Sternenblume. Doch Menschen liebe ich und Menschen tröst ich. Sie sollen jetzt eine Blume sehen, nach mir sich bücken, ach, und mich brechen. In ihren Augen glänzt dann Erinnerung auf, eine Erinnerung an etwas Schönes, Schöneres als ich. Ich seh's und sterbe so. Dies ist der Herbst, der bricht dir das Herz. Fliege fort, fliege fort. Da kommt nicht gerade irgendwie Freude auf, wenn man dieses Gedicht liest. Mit diesem Blick auf diese Sternenblume, die versucht, ihrem Sterben einen Sinn abzuringen, die Assoziation an die Zugvögel, die sich auf den Weg machen und man selber irgendwie zurückbleibt, mit einem gebrochenen Herzen. Man ist mit Vergänglichkeit konfrontiert, die Natur ändert sich und vieles stirbt scheinbar ab. Wie kann da wieder Dunkel in meine Seele kommen? Wie kann das wieder heller werden? Und die Bibel gibt uns da einige Möglichkeiten, wenn wir in die Psalmen hineinschauen, da gibt es Orientierung. Das sind diese alten Gebete aus dem Volk Gottes, aus dem Volk, das hier ihre Gebete aufgeschrieben hat, die meisten von David. Das ist das Gebetstagebuch von Jesus gewesen. Jesus selber hat sich die Psalmen zu eigen gemacht. Wir denken an den Moment, wie er am Kreuz stirbt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Jesus hat es gelesen. Die Kirche hat seit 2000 Jahren die Psalme gebetet. Wenn ich persönlich sprachlos geworden bin, wenn das Leid, wenn der Schmerz mir die Seele erdrückt, wenn ich keine Worte mehr finde und kaum noch Luft kriege, so geben mir diese Worte Möglichkeiten, meiner Seele zum Ausdruck zu bringen, was dort drin ist. Und diese Worte verändern mich. Das ist so, als wenn, oder das hat die Chance, dass es meine Seele verändern kann. Das ist wie eine Tür aufgeht in mein Herz und ich eine Begegnung habe mit dem ewigen Gott. Und ich im Moment wieder Trost kriegen kann, weil alles andere, als was im Jetzt und Hier Trost gibt und Hoffnung gibt, ist irrelevant. Ich brauche jetzt Trost. Ich brauche jetzt Hoffnung. Auch wenn sich nach außen noch nichts verändert hat. Und darum möchte ich mit euch über dieses Thema nachdenken. Heute mit einem Schwerpunkt in Bezug auf Hoffnung in Zeiten des Leidens. Ich möchte das mit tun, indem ich mit euch in einem Psalm lese, und zwar Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. David wird dieser Psalm zugesprochen oder zugehörig beschrieben, wenn man das mal im Text genau sich anschaut. Da ist ein König vor unseren Augen, der eine Expertise im Leid hat. Ich lese gerade in meiner stillen Zeit unter anderem im Samuelbuch und da ist die Geschichte von den Höhen und von diesen Höhen und Tiefen von einem jungen Mann, der berufen ist zum König, aber der in Todesängsten ist, der vernichtet werden soll von Saul, der ihm nach dem Leben trachtet. Der Vater seines besten Freundes versucht, ihn zu töten. David hat selbstverschuldetes Leid später auch begangen, indem er sich versündigt hat. Auch er war jemand, der Leid fabriziert hat und darunter wieder selbst gelitten hat. In Vers 2, also wo die eigentlichen Liedverse beginnen, das beginnt gleich mit einer Anklage an Gott. Herr, wie lange noch willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz von mir? In einer Übersetzung, die näher am Urtext ist, da heißt es, wie lange noch, Jahwe? Und dann ist nur eine gedachte Pause irgendwo da. Und wenn man die Frage stellt, was denn, wie lange? Willst du mich für immer vergessen? Wie lange noch willst du dein Antlitz verbergen vor mir? Das ist das Grundproblem, die Abwesenheit Gottes. Gott, du bist scheinbar weg. Das ist ein furchtbares Gefühl. Wenn man zum Beispiel in ein großes Einkaufshaus geht, Ikea zum Beispiel, und man hört diese Durchsage, der kleine Max ist weggelaufen, seine Eltern können wieder zu irgendeinem Infopoint kommen und ihn abholen. Versetzt man sich mal in so einen kleinen Jungen, die Eltern sind weg. Der läuft da schreiend durch Smallland, hat vielleicht gerade einen auf die Nase bekommen und die Erzieherin, die da ist, hat es nicht gesehen. Und dann sagt er, ich will wieder zu Mama und Papa. Diese Verzweiflung. Mama, Papa, wo seid ihr? Und so fühlt David sich hier. Und so wie ein verlassenes Kind. Gott, hörst du mich noch? Willst du mich für immer vergessen? So geht's mir manches Mal auch, sogar wenn ich mich mit Christen vergleiche. Da hat man dann das Gefühl, ja, bei den anderen hört Gott alle Gebete. Da funktioniert das immer alles gut. Aber warum bei mir nicht? Um mal im Bild von Ikea zu bleiben. Ich sehe wieder Eltern mit Kindern fröhlich durch die Gegend laufen und ich sitze als kleiner Junge, meine Eltern kommen einfach nicht. Und man stellt sich die Frage, ja, wie kannst du das sein, dass er alle seine Gebete erhört kriegt und sie bekommt alles, was sie von dir will. Aber was ist mit mir? Bist du überhaupt da? Das ist manchmal auch das Grundproblem in unseren Gebeten, auch in unserem Gemeindekontext manchmal. Da betet man für einen Schnupfen und für einen verstauchten Fuß und der Herr heilt einen wunderbar. Und an anderer Stelle sind Leute, die haben Krebs im Endstadium und man betet und man fastet und man macht und man tut und es passiert nichts. Erkläre mir das mal bitte. Oder wenn wir dann sagen, der Herr hat mir dies geschenkt, ein tolles Auto und ein großes Haus. Und auf der anderen Seite sehen wir Menschen, die verrecken im Mittelmeer. Da sind Menschen, die werden als Sklaven missbraucht und die schreien zu Gott. Warum hilft Gott da nicht? Das ist zum Verzweifeln. Ich muss gestehen, dass ich vorsichtiger werde mit dem, nicht, dass ich Glauben dafür habe. Aber ich bin manchmal denke ich so, Gott, warum machst du das da so und da anders? Das finde ich kaum auszuhalten. Ich fühle mich hundeelend und ich frage mich, ist da jemand? David hatte das ja schon erlebt. Er hatte Löwen besiegt, er hatte Bären besiegt. Und da habe ich die Gegenwart Gottes gespürt. Da habe ich mich kräftig gespürt. Und dann war Goliath vor mir und da hatte ich richtig Mut. Da war die Gegenwart Gottes da. Und jetzt hier in diesem Psalm. Die Feinde sind auch da. Aber Gott ist weg. Gott ist weg. Und dann kommt der Zweifel. Der schleicht sich an dich heran. Der Himmel ist leer. Da ist keiner. Alles nur Zufall gewesen in der Vergangenheit. Und wenn da jemand ist, dann kann das nicht der gute Gott sein. Nach dem verheerenden Tsunami 2004, wo 250.000 Menschen um den Indischen Ozean gestorben sind, hat eine Reporterin geschrieben, wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht gut. Und wenn er gut ist, dann ist er nicht Gott. Beides kann man nicht. Kann man nicht haben und schon gar nicht nach diesem Tsunami. Wie kann es sein, dass Böses und Leid in dieser Welt passiert und der Mann noch an einen guten Gott glaubt? Und da kommen wir als Christen manches Mal auch in eine Erklärungsnot. Meine Gegenfrage an diejenigen, die sagen, die Anwesenheit von Bösen und Leid ist das Argument gegen Gott, müssen sich aber meines Erachtens auch eine Gegenfrage gefallen lassen. Wenn du davon, wie kannst du davon sprechen, dass es überhaupt das Böse und in der Konsequenz dessen auch das Leid gibt? Woher kommt es, dass ich sagen kann, dass es Gut und Böse überhaupt da ist? Ich meine, wir finden es unfair, wenn Menschen leiden und auf den Meeren in Flüchtlingsbooten kentern, wenn sie als Sklaven verkauft werden wie eine Ware, wenn sie verhungern und getötet werden. Warum? Auf welcher Grundlage tun wir das? Was ist die Basis für so eine Entscheidung? Der Prozess der Evolution, der natürlichen Auslese, der beruht auf Tod, Zerstörung, Fressen und gefressen werden. Und da ist doch die Frage, warum ist das böse? Ist doch eigentlich okay. Was ist die Basis für unser Urteil? Es ist einfach nur unser subjektives Gefühl? Dann wäre es ja gerade schon deine private Einstellung von Gerechtigkeit und die kannst du eigentlich auch gleich aufgeben. Warum? C.S. Lewis hat mir an der Stelle geholfen. Er sagt, denn die Argumentation gegen Gott würde zusammenfallen, weil sie darauf beruht, dass die Welt tatsächlich ungerecht ist und nicht meinen Vorstellungen entspricht. Wenn wir uns sicher sind, dass diese Welt ungerecht und böse ist, und ich glaube, darüber sind wir uns einig, dass es wirklich Leid in dieser Welt gibt, dann muss ich doch davon ausgehen, dass es noch einen Maßstab gibt, der außerhalb oder über der Natur liegt. Und diese Ahnung, dieses Gespür vor dem Geheimnis Gottes, die Ewigkeit, die Gott in das Menschenherz hineingelegt hat, da muss doch was sein. David als Glaubender hat auch diese Fragen, aber er hat sie anders beantwortet. Er hat sie beantwortet, indem er sagt, er klagt Gott an. Da muss irgendwo noch was sein. Irgendjemand muss mich da noch hören. Hast du mich vergessen? Willst du dich von mir verbergen? Das sind krasse Vorwürfe. Ich meine, wenn meine Kinder das sagen würden, da wäre ganz schön was schief gegangen. Darf man das? Darf man so mit Gott reden? Es gibt ja christliche Gebete, die nur loben, preisen, die bekennen und jubilieren. Es gibt Christen, die meinen, auf die Klage verzichten zu müssen. Und David macht das hier ganz anders. Gott, du bist nicht da. Der Grund ist nicht in erster Linie meine Sündhaftigkeit oder die Sündhaftigkeit der anderen, sondern Gott wird verantwortlich gemacht. Gott, du bist schuld. Wo bist du? Da öffnet sich das Herz vor Gott. Und nach der Anklage kommt dann die Ich-Klage. Vers 3. Meine Seele sorgt sich. Meine Feinde erheben sich über mich. Die Sorge ist der Gedanke an morgen ohne Gott. Und das passt zu Vers 2, wo ja Gott weg ist. Gott, wenn du weg bist und ich an meine Feinde denke, dann bin ich verloren. Als Goliath vor ihm stand, hatte er die Gewissheit, Gott ist mit mir. Gott wird mir den Sieg geben. Aber hier in diesem Moment hat er das nicht mehr. Wenn ich ohne Gott meinen Feinden gegenüberstehe und an morgen denke, dann mache ich mir Sorgen. David hatte Grund zum Sorgen. Da gab es reale Feinde, die ihm nach dem Leben getrachtet haben. Und das kann ein Kriegsgegner sein, wie bei David. Das kann aber auch eine Krankheit sein, das kann ein Virus sein. Es kann die Angst um den Arbeitsplatz sein, es kann die Angst vor dem Tod sein. Es gibt so viele lebensfeindliche Umstände, Feinde des Lebens, die Armut, Krankheit, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch und Tod. Das zerstört Leben. Und dann ruft er geradezu Gott an in Versen 4 und 5. Schau doch und hör mich her, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe. Dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. David geht von einem Bundesverhältnis aus. Er sagt, du bist doch mein Gott. Wir gehören doch zusammen. Beim Bündnis ist das ja so, dass man sich verspricht, man geht miteinander durch dick und dünn. Wir kennen das aus der Ehe. Der Ehebund. Das ist nicht bis zur nächsten Krise, sondern bis der Tod uns scheidet, wollen wir miteinander durch dick und dünn gehen. Oder die NATO. Das ist ein Verteidigungsbündnis. Jetzt in der aktuellen Zeit gerade etwas konfliktbeladen zwischen Frankreich und der Türkei, wo man sich die Frage stellt, was würde da wirklich passieren, wenn es da mal knallt. Aber das ist der Gedanke. Wir haben uns verbündet. Und das macht David auch. Gott, du kannst doch schauen, du bist doch da, du bist doch mein Gott. Du kannst mich doch hören. Gott, wir gehören doch zusammen und wenn ich besiegt werde, dann bist du schuld. Und wir dürfen als Christen vom Neuen Testament her denkend auch von diesem Bundesverhältnis ausgehen, das Christus für uns möglich gemacht hat. Jesus Christus hat einen Bund geschlossen für uns. Weil Jesus in diese Welt gekommen ist, weil er gestorben und auferstanden ist, dürfen wir mein Gott sagen. Und in Vers 6 kommt dann das große Aber. Ich vertraue darauf, dass du gnädig bist. Das hatte er ja schon in der Vergangenheit erlebt. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass Gott ihm geholfen hat. Und der Psalm endet hier sehr erstaunlich. Plötzlich ist da jemand, der davon singt, was Gott Gutes getan hat. Wir erinnern uns am Anfang des Psalms, David fühlte sich absolut allein, von Gott und von Menschen sowieso verlassen, keine Hilfe zu erwarten. Und hier am Ende, da singt er über die Gnade Gottes und über sein Handeln. Gott ist wieder da, aber nicht nur Gott allein. Da ist die Gemeinde, in die er eingebettet ist. Da sind Menschen, die das hören sollen. Wie komme ich darauf? Eine sehr wortgetreue Übersetzung sagt, ich will Jahwe besingen, denn er hat an mir wohlgetan. Ich will nicht zu Jahwe singen, sondern ich will ihn besingen. Das heißt, da müssen doch noch andere Leute sein, die das hören können. Ich bin in eine Gemeinschaft gestellt. Ich bin doch gar nicht allein. Und hier sind meines Erachtens zwei Aspekte erkennbar, die im Leid, die in Elend eine wichtige Dimension sind. Das erste ist, Gott verlässt uns nicht wirklich. David blickt zwar auf seine Feinde und Gott ist scheinbar nicht da, weil er nicht handelt. Und das ist ein Gefühl, was hochkommen kann, wenn man in Engpässe kommt, wenn man in Krankheit und schwierigen Problemen in der Familie, in der Arbeit und so weiter kommt. Das Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Petrus hatte das auch, das Gefühl, als er da auf dem Wasser war und die Wellen hochgingen und die Angst ihn gepackt hat. Er hatte seinen Blick abgewandt von Jesus auf die Umstände, auf die Situation. Das geht gar nicht. Ich sinke. Aber Gottes verzögertes Eingreifen oder gar sein Schweigen bedeutet nicht, dass er uns verlassen hat, wenn wir durch den Glauben an Jesus auf Gott vertrauen. Hier blickt David in Gottes Angesicht wieder. Und das ist das, was der Hebräerbrief uns lehrt in Hebräer 12, Vers 1 und 2. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. In Kapitel 11 im Hebräerbrief war da so eine ganze lange Reihe von Zeugen gewesen, die das auch durchgekämpft haben. Die Glauben gehalten haben, die festgehalten haben an Gott. Auch in schweren Situationen. Die Liste ist sehr lang. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, so müsst ihr es auch machen, wenn ihr es schaffen wollt. Ihr müsst hinschauen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist ein Sehen, ein glaubendes Sehen. Darum geht es. Paulus sagt es im Galaterbrief wieder wunderbar, wo die Gemeinde sich von Gott abgewandt hat. Ich habe euch doch den Christus vor die Augen gemalt. Auch dieses Visuelle, Christus vor den Augen zu behalten. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann sind wir anfällig für Irrlehren, dann sind wir anfällig für Attacken, dann sind wir anfällig für diesen Zweifel, der uns die Lebensexistenz rauben will. Das ist die Frage also, wo schaust du hin? Und wenn es bewusst wird, dass wir einem ewigen Gott gegenüberstehen, dann stellen wir auf einmal nicht mehr wir die Frage, warum? Warum das alles? Was ist der Sinn in all dem Leid? Dann merken wir unwillkürlich, dass wir gefragt sind. Gott fragt uns, wie wir mit so einer Situation umgehen. Wie stellst du dich zu dieser Situation ein? Gott fragt mich, vertraust du mir? Vertraust du mir auch im Leiden? Wie das in dem Lied gerade so wunderschön ausgedrückt wurde. Ich will mehr als einen Durchbruch, denn ich will dich kennenlernen, Gott. Nimm meinen Schmerz und mach daraus etwas Schönes. Nimm meine Trauer, zeig mir, dass es nicht meine ist, sie zu halten. Wenn du hier mit mir wartest, auch wenn sogar mein Herz zerbricht, und der zweite Aspekt, den wir aus diesem Psalm mitnehmen können, dass wir eben nicht von Menschen verlassen sind. David steht auf einmal wieder vor Augen, ich bin in eine Gemeinschaft hineingestellt. Vor denen darf ich das eines Tages singen oder werde ich das singen, weil Gott so ist. Ich werde das Lied singen von der Treue Gottes. Ich bin mit Menschen unterwegs. Wir sind in eine Gemeinschaft gestellt. Als Christen sind wir immer in eine Gemeinschaft gestellt. Und da haben wir ja auch heutzutage hier und da manchmal unsere großen Mühen und Not. Da hilft mir Dietrich Bonhoeffer, der ganz klar unterscheidet zwischen der pneumatischen und der psychischen Wirklichkeit. Weil Bonhoeffer schreibt, weil christliche Gemeinschaft allein auf Jesus Christus begründet ist, darum ist sie eine pneumatische und nicht eine psychische Wirklichkeit. Sie unterscheidet sich darin von allen anderen Gemeinschaften schlechthin. Dann führt er fort, das habe ich euch hier mitgebracht, pneumatisch gleich geistlich nennt die Heilige Schrift, was allein der Heilige Geist schafft, der uns Jesus Christus als Herrn und Heiland ins Herz gibt. Psychisch nennt die Schrift, was aus den natürlichen Trieben, Kräften und Anlagen der menschlichen Seele kommt. Und man mag sich gleich denken, da kann nicht viel Gutes kommen. Bonhoeffer fährt fort, indem er schreibt, der Grund aller pneumatischen Wirklichkeit ist das klare, offenbarte Wort Gottes in Jesus Christus. Der Grund aller psychischen Wirklichkeit ist das dunkle, undurchsichtige Treiben und Verlangen der menschlichen Seele. Ich bin in eine Gemeinschaft gestellt, allein durch die Schrift, die mir in der Person Jesus Christus begegnet. Oder das Wort, besser gesagt. Das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Er ruft mich und er ruft dich. Und ich entscheide nicht, wer mit mir unterwegs ist, sondern er lädt mich ein, ihm nachzufolgen und mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein in die Gemeinschaft, in die ich hineingestellt bin. David steht hier am Ende in einer Gemeinschaft der Gläubigen, zu denen er gehört durch den Glauben. Ist uns das klar? Wir stehen im Leid nicht allein. Wir stehen in einer Gemeinschaft, wir stehen in einer Gemeinde. Wir sind aufgefordert, das ganz konkret zu leben, nicht weil unser Gefühl wahr ist oder eben nicht, weil wir es so empfinden. Die Gefühle sind schwankend wie die Aktienkurse im letzten Jahr. Nette Begleiter, aber schlechte Ratgeber. Gemeinde ist immer konkret. Das sind Menschen, mit denen ich gemeinsam unterwegs sein darf. Es sind Menschen, mit denen ich unterwegs bin in die Ewigkeit. Wir haben uns das nicht ausgesucht, sondern wir sind gerufen, wir sind berufen. Was machen wir daraus? David war mit dem Bösen und dem Leiden konfrontiert und er hatte einen Adressaten. Er erwartet eine neue Zuwendung Gottes. Es passiert in dem Psalm äußerlich eigentlich rein gar nichts. Aber innerlich passiert diese Transformation. Am Ende steht Hoffnung. Es ist ein Hoffnungslied über die Gnade Gottes. David wurde in seinem Herzen berührt, indem er seinen Blick auf Gott ausgerichtet hat. Und wir brauchen diese innere Blickveränderung, diesen Hoffnungspunkt in der Zukunft, dass das, was wir jetzt gerade durchmachen, nicht das Ende ist. Wir brauchen diese Hoffnungspunkte. Und da möchte ich einen großen Bogen schlagen in die Offenbarung und uns ein Bild vor die Augen malen in Offenbarung 21, wo auch diese Hoffnung mitatmet, die hier im Psalm 13 durchkommt. Da heißt es, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich habe kürzlich eine Meditation von dem verstorbenen Heidelberger Theologen Klaus Berger gelesen, die in diesem Zusammenhang wirklich passt. Wenn uns jemand die Tränen abwischt, wie es hier heißt, dann ist es eine ganz zärtliche Geste. Eine Mutter wischt dem Kind die Tränen ab, wenn das Schlimmste überstanden ist, wenn das Ende des Unglücks wie ein Silberstreif in Sicht ist. Tränen abwischen geschieht ganz sanft, nicht gewaltsam. Allerdings muss man dabei stillstehen und sich die Tränen abwischen lassen. Sonst geht es nicht. Schreien und zappeln darf man nicht, aber trotzdem schluchzen wir noch, wenn unsere Tränen getrocknet werden. Tränen der ganzen Menschheit aus unermesslichem Leid. Es ist ganz unvorstellbar, wie alle Kreatur leidet. Nichts davon wird in der Bibel beschönigt. Und Gott wird nicht derjenige, der mit dem Zauberstab alles Leiden hinwegzaubert. So wird er nicht dargestellt. alle unsere Bemühungen ehren, aber wir müssen dadurch. Und die meisten Formen des Sterbens nimmt uns niemand ab. Auch Gott befreit uns nicht von alledem. Kein Wunder jetzt und kein Schlaraffenland am Ende, verspricht uns die Bibel. Auch das letzte Buch der Bibel ist ganz realistisch. Keine Tränen wird geleugnet. Nur dies, wenn wir durch das dunkle Tal hindurch sind, dann wird Gott wie einer sein, der uns die Tränen abwischt. Der weiß, dass wir leiden. Und der nicht fragen muss. Hier wird nicht gefragt, warum all das Leid oder wie konnte Gott das zulassen. So fragen Philosophen und Leute, die nach rückwärts blicken. So fragen Leute, die vom Leid Abstand gewonnen haben und die eine Theorie interessiert. Eine Theorie bei der Frage, ob Gott dabei gut wegkommt oder nicht. Und die sich vielleicht manchmal immun machen durch so eine Theorie. Das Denken aber schaltet die Klage aus. Und viele flüchten sich dann aus dem Herzen in die Herrschaft der Vernunft. Und dann dürfen wir nicht mehr klagen. Alle Theorien sind Klageverbote. Aber wir brauchen doch, wenn es wirklich ernst wird, keine erklärte Welt, keine Theorie, wie alles gekommen ist, sondern wir sehen Menschen, die schreien vor Schmerzen oder schreien wie wir selbst. Und wir wollen wissen, wie lange es noch dauert. Das war ja auch in unserem Psalm der Gedanke. Wie lange noch, Gott? Wo bist du denn? Und die Antwort der Bibel ist nicht die Erklärung des Leidens, sondern die Aufforderung zum Warten auf eine neue Erfahrung. Mit der Bitte um eine neue Erfahrung. Herr, lass dein Reich kommen. Unser Bild vom Trocknen der Tränen ist persönlicher als das andere Bild vom Kommen des Reiches Gottes. Denn Gott, der unsere Tränen abwischt, den gibt es aber jetzt auch schon. Das betrifft unsere Art zu beten. Beten heißt eigentlich, die verkrampften Hände zu lösen. Gott ist wie eine Klagemauer, wenn es heißt, unsere Tränen abzutrocknen. Dann dürfen wir vor diesem Geheimnis auch jetzt schon alles sagen. Vor ihm dürfen wir sein, wie wir sind, dürfen uns ausweinen und sein Heiliger Geist trocknet unsere Tränen. Wenn wir vor Gott sein dürfen, wie wir sind, dann sind wir in Wahrheit ja nicht nur arme Sünder, sondern auch Menschen der Hoffnung. Nur wenn wir sie nicht hätten, wäre alles ohne Sinn. Wenn wir realistisch sind, finden wir Hoffnung in unserem Herzen. Entdecken sie als ein Stück von uns. Wir haben Hoffnung. Moment, ich bin verrutscht. Wir haben Hoffnung, sonst würden wir uns nicht über einen schönen Morgen freuen. Sonst erwarteten wir nichts von jedem neuen Tag. Vielleicht gibt es doch ein Glück, wie mit der Wiedervereinigung Deutschlands, an die fast niemand mehr geglaubt hat. Oder das Ende von Corona. Selbst für irre Hoffnungen wie Lotto und Toto bezahlen wir viel Geld. Und dann schlägt Berger den Bezug zu unserer Umwelt, zu unseren Mitmenschen, die auch leiden. Er sagt dann, wenn Gott so zärtlich ist, Tränen abzuwischen, dann gilt das auch für unsere Weise, als Christen zu trösten. Nicht dogmatisch und mit vielen Worten, eher schweigend und das Schluchzen nicht zerredend. So können wir Hoffnungsträger sein. Liebe Gemeinde, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns den Psalm 13 noch einmal miteinander beten. Lass uns das zu unserem Gebet machen. Und uns ausrichten in dieser Art und Weise und hoffen, dass diese Worte unsere Herzen öffnen. Dass wir auch erleben, wie das Licht wird in unseren Herzen. Herr, wie lange willst du mich so vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Amen. Bitte nehmt noch einmal einen kleinen Moment Platz.